sind nicht viele Wochen vergangen, als ich hier das letzte Mal war. Dann haben wir über traurige Sachen geredet. Aber es ist die Wirklichkeit. Werde ich das Thema nicht mehr anrühren. In den Zeiten, wo wir heute leben, es ist normal, dass wir mit Versuchungen, mit Schwierigkeiten rechnen müssen. Nach dem letzten Mal, als ich bei euch hier war und ich nach Hause wollte, wurde ich an der Kreuzung von hinten angefahren. Mit leichtem Schaden an meinem Fortbewegungsmittel bin ich nach Hause gefahren. Muss ich euch sagen, da nimmt das Dienen bei euch in der Gemeinde neue Dimensionen an. Ja, ist jemand hinten reingefahren? Heute noch nicht. Bin ich schnell durch, muss ich gucken, dass ich hier nicht geblitzt werde auf der großen Kreuzung. So machen die Kinder auf sich aufmerksam. Wir wissen, dass sie da sind. Es ist wahrscheinlich dadurch, dass die Kindergeschichte heute ausgefallen ist. Ja, jetzt werde ich bestraft. Naja, das ist die Zukunft der Gemeinde, das sind unsere Kinder. Okay, vor einer Woche war ich mit meinen zwei Brüdern aus der Gemeinde, mit einem deutschen Bruder und einem griechischen Bruder in Polen. Also zwei Brüder aus verschiedenen Ecken der europäischen Länder haben sich zusammen nach Polen mal gemacht. Schon zum x-ten Mal fahren wir sehr gerne für eine Woche nach Kołobrzeg. Eine sehr schöne Stadt an der Ostsee, wo man dann eine Woche lang die Promenade flanieren kann, hin und zurück. Schön die Meeresluft einatmen und die Gemeinde besuchen. Besonders habe ich mich gefreut auf eine junge Dame, auf eine junge Schwester, die heißt Joanna, die ich aus dem Internet kenne, die Tag für Tag auf der Kurpromenade mit unserem Bücherstand steht und Flugblätter und Bücher unserer Literatur verkauft. Und da habe ich mich schon sehr drauf gefreut, weil ich verfolge so ein bisschen, wie das dann läuft und abläuft und wie viele Leute tagtäglich da kommen und fragen und Bücher für sich nehmen. So, dass ich in dem Wirrwarr, dieses Hurra, Halleluja, habe ich dann gesagt, wir kommen zu dritt im Herbst und wir werden dich unterstützen. Ja, habe ich gesagt, habe ich geschrieben, so. So, dann schrieb sie zurück, super Bruder, alle Hände werden gut gefragt, gerne gesehen. Ja, und so haben wir unser Wort halten müssen. Haben wir auch gerne gemacht, wir haben die Schwester getroffen. Stand sie da mit Flugblättern, so verschiedener Art. Ich habe jetzt auf Deutsch Flugblätter über den großen Konflikt. Das Buch uns bekannt? Ja, auf Polnisch heißt das Wielki Bój, auf Russisch? Wielki Bój, oder wie heißt das? Uiui. Bój passte mir besser. Ja, gibt es, glaube ich, sowas nicht. Oder doch, Kampf als Bój. Ja. Na gut, okay, wie auch immer. So, auf Polnisch sieht das so aus. Muss ich euch sagen, ist eine Missionsausgabe, hinten noch so ein E-Book. Fürs Auto. Ja, wenn einer sagt, nee, kann ich nicht lesen, bin mit Auto unterwegs. Kein Problem. Ja, das machen die so in Polen. Und da war, glaube ich, irgendein Bruder oder Schwester aus Österreich, also im Urlaub. Dort kommen auch viele Kurgäste, auch aus Deutschland. Oh Wunder, da hat man jederzeit nur immer mal Leute mal nebenbei gehört, die Deutsch sprachen. Und hat gesagt, du, das ist wunderbare Arbeit, wir schicken dir einen Transport mit Büchern. Und da stand so ein Buch, Der große Konflikt, auf Deutsch, bei uns nicht bekannt, ne? So, ich meine jetzt die Ausgabe. Ja? Und da konnte man das mal kaufen für 20 Zloty oder für 5 Euro. Ähnlich auch mit den anderen Büchern als Missionsausgabe. Wunderbar. Sowas würde ich gerne auch bei uns in Arnsberg mal machen. Erstmal die Flugblätter mal verteilen, damit die Leute sich da reinlesen können. Wir wollen doch keine Katze im Sack verkaufen oder kaufen. Und wenn jemand Interesse hat, nächsten Tag mal kommen und dann kaufen. Das würde mal bedeuten, man müsste so ein paar Tage hintereinander stehen. Ja, damit wenn eine, das war ein wunderbarer Anblick, muss ich euch sagen, wenn ich so viele Leute da auf der Promenade, ach, da waren, konnte man kilometerlang wandern und ab und zu saßen mal junge Menschen und ältere mit einem Buch und da habe ich das erkannt, deutsche oder polnische Ausgabe oder am Lesen irgendwo im Restaurant. Unsere Bücher. Das heißt, der große Kampf kommt nie aus der Mode. Ja, aber selbst Leute auch interessiert, die sich, dann, das war in meinem Beisein noch an dem Tag, wo wir da ein bisschen dabei waren, jemand, der ein Flugblatt nahm, sagte, ich komme morgen wieder, ich lese mir das mal durch. Und nach einer Stunde war er wieder da, sagte, nee, ich werde nicht bis morgen warten, ich will heute das Buch. Wunderbar. Es lohnt sich. Ist auch ein Teil, auch für die junge Dame, die das da machte, die ständig anrief und brauchte Nachschub. Ein Teil, womit sie ihren Glauben stärken konnte, dass es sich lohnt. Leute, die auf sie zukamen, um sich die Flugblätter zu holen, oder da waren auch viele andere Bücher, also nicht nur diese. Ja, dass sie auch teilweise enttäuscht waren, dass diese Gesundheitsversion oder was weiß ich nicht auf Deutsch war, sondern nur Polnisch. Ja, hätte man, sagte ich mal so, 50-50 mal jetzt mal Sachen mal verkaufen können auf eine Promenade in Polen. So viele Gäste waren da. Offen, weil die dort zu Reha waren, zu Kur oder wie auch immer. Oder Urlaube einfach. Die waren interessiert. War eine wunderbare Sache. Könnt ihr mir, so das war's jetzt, erstmal so. Könnt ihr mir aus der Bibel ein Beispiel oder zweimal nennen, aus dem Neuen Testament, wo Jesus sagte, und daran wird man sich erinnern. Oder so einen Glauben wird man später noch erwähnen. So ganz spontan. Wann sagte sowas Jesus? Oder mit Öl war auch, ne? Hat Jesus gesagt, solange die Erde existiert, die Welt existiert, wird man sich lange noch erinnern. Noch ein Beispiel? Ja. Und das war definitiv auch kein Jude. Ja, das machte die Sache noch härter. Ja. Ja, Tuch, ja. Also Kleidung. Mhm. Normalerweise würde das gar nicht wirken, aber der Glaube tat's. Dann hat auch so ein Stück Stoff gewirkt. Wie oft in der Bibel steht oder wird Jesus mal zitiert, wenn er jemandem was Gutes tun wollte, dass Jesus fragte, glaubst du? Oder dein Glaube hat dir geholfen? Kennt ihr ein Beispiel aus der Bibel, wo Jesus das nicht gemacht hat und trotzdem geholfen hat? Zum Beispiel einen Kranken heilen? So spontan? Fällt euch ein? Ja. Was hat der Jesus gemacht? Am Teich Bethesda. Ja, genau, da sind wir. Kam Jesus auf einen zu? Und? Ey, du. Und dann sagte Jesus was?
Willst du gesund werden?
Das war eine Frage, ne? So viele Leute lagen da und alle waren definitiv krank. Ja, und haben nur drauf gewartet, wo drauf? Würde wahrscheinlich einer überhaupt nicht mitbekommen, dass sich da was bewegt. Ja? Und wer als Erster reinspringt oder reingeschubst wird, ja, dann war es das. Und Jesus fragt, willst du gesund werden? Ein Text, so untypisch, wollte ich einfach mal für die... Wie viel Zeit habe ich, Leute? Muss ich um halb enden? Nein. Ja, gut. Da lesen wir nur die Geschichte und dann war es das. Okay. Ein Text wollte ich mit euch aus dem Neuen Testament jetzt mal lesen. Lukas Evangelium. Ich nehme den jetzt mal passend, also zu den 500 Jahren, ich nehme den Reformator, seine Übersetzung. Lukas 4, Vers 27. Da spricht Jesus, und viele Aussätzige waren in Israel zu den Propheten Elisa-Zeiten. Wie kommt Jesus zu Besuch in Nazareth in eine Schule, in eine geistige Schule, wo man sowas wie so ein Tempel oder eine Kirche über wichtige Themen redet, kommt Jesus auf die Aussätzigen im Alten Testament. Er hatte doch so viele Beispiele, gut, über Abraham oder David oder was weiß ich mal. Er redet, wo er die Möglichkeit jetzt mal hat, über alle anderes Mögliche mal zu reden, redet er über die Aussätzigen in Israel. Und das war schon dann danach, wenn man die Geschichte ganz liest, wo er im Tempel in Nazareth, wo er dann Jesaja Buch las, da nicht mehr so gerne gesehen war. Und er musste die Stadt verlassen. Und da redet Jesus über die Aussätzigen in Israel. Und da legt er noch einen drauf und sagt, und deren keine, und von den Aussätzigen wurde keine geheilt, denn allein oder bis auf Namen. Weil was? Warum erzählt Jesus oder zitiert Jesus den Namen Namen? Kein gläubiger Christ, kein Jude. Und das Beste noch in der ganzen Geschichte, es war nicht unbedingt der Freund vom Israel oder von Juda, von in der damaligen Zeit. Wir kennen alle die Geschichte. Ja, kennen wir. Müssen wir nicht lesen? Nein, müssen wir nicht. Ein König, der so viel Gutes für die Syrer getan hat, also ich meine jetzt, was die Eroberung Israel betrifft, Juda, Schaden dem Israel anzutun, und sogar steht da in der Geschichte, hat sogar in dem Kampf oder in dem, was passiert ist, ein kleines Mädchen als Sklavin mitgenommen, die dann der Familie dienen durfte. Und wäre alles super, schön und gut, und der wäre der angesehenste Mann damals in Syrien, wenn nicht ein kleines, klitzekleine Geschichte wäre. Und zwar, er war krank. Bitte? Zu laut. Okay. Mikro beiseite. Das heißt, ihr könnt mich alle hören. Gut. Für Kevin zu leise? Kevin hatte doch gestern Geburtstag, oder nicht? So junger Mann. Tut mir leid. Okay. Er war krank. Wir können uns mal vorstellen, ein Mann von diesem Ansehen mit so einer Krankheit. Damals war da auch Strafe, ja, oder? So eine Art. Da fragen die Leute, was hat er oder seine Eltern getan? Was hat er denn für Sünden, dass ihn Gott so bestraft? Wir sind immer noch bei der Frage, und das würde ich, macht euch mal Gedanken jetzt, in der ganzen Zeit, in der kurzen Geschichte, wo wir jetzt den Namen mal uns mal aufs Korn mal nehmen. Warum zitiert Jesus die Geschichte? Wenn ihr euch schon jetzt die Antwort geben könnt, ist okay. Könnt ihr euch mal vorstellen, dass Jesus aus dem ähnlichen Grund die Geschichte zitiert wie jetzt bei Abraham? Beim Paulus zum Beispiel? Oder anderen Männern aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament mit Namen zitiert werden, als Beispiel wofür? Wofür? Für den Glauben, ja? Abraham wurde von Paulus zitiert, weil er wurde für gerecht erklärt aus dem Glauben. Und das passte für die Geschichte damals, für die ersten Christen, passte dem Paulus, es zu zitieren. Und auch viele anderen wurden erwähnt mit Namen, weil das ein gläubiger Mensch war oder gläubige Menschen waren. Elisa, Elia, wird alles von Jesus zitiert als Propheten für die Sachen, die sie getan haben, im Glauben, aus Glauben. Verzweifelt, wo der arme Mann war, hörte er auf das Mädchen. Da sagte, was sagte das Mädchen? In meinem Land, wo ich herkomme, wenn er das mal zur Kenntnis nehmen würde, gäbe es die Chance, ihn gesund zu machen. Ja? So ähnlich hat sie das gesagt? Ihr müsst mich verbessern, wenn ich was falsch sage. Ja? So, wie könnte so ein Mensch wie Naaman jetzt mal reagieren, wenn eine versklavtes etwas, ein kleines Mädchen, solche Sachen sagt? Ihm, den Oberbefehlshaber. Er nimmt es zur Kenntnis und probiert es. Ja? Er ging zu seinem König, erzählt ihm das, nimmt sich Urlaub für die Zeit. Ja, sagt er, ja, muss ich mal gehen. Da steht noch geschrieben, der König gibt ihm Briefe, ja, so Geleitbriefe. Zu dem Besitzer, auch zu dem Oberbefehlshaber König in Samaria. Und Naaman geht hin, zeigt ihm die und da steht was drin? Ich schicke dir jetzt meinen kranken Offizier, für mich sehr wichtig, und du hast ihn jetzt zu heilen. War so? Und was macht der König, der gläubige König, wo er das liest? Ihr habt doch gerade gesagt, ihr kennt die Geschichte. Hallo? Zerreiß seine Kleider. Warum? Das ist ein Befehl von einem anderen, der jetzt mal über mir steht. Und der gibt mir einen Befehl, ich habe den jetzt mal gesund zu machen. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich habe ihn gesund zu machen sonst. Und da sagt uns die Geschichte, und dann hörte Elisa davon. Er hört davon und schickt seine Diener zum König und sagt, das ist nicht deine Geschichte. Schick ihn zu mir und ich werde mich um ihn kümmern. Da geht Naaman zum Elisa, steht vor seinem Haus und wartet. Und wartet und wartet. Und wartet. Das ist fast schon eine Kindergeschichte. Und wartet. Und wird sauer. Er hat Erwartungen. Jemand wie ich muss jetzt warten. Auf den, der mich gesund macht. Da schickt Elisa seine Diener und sagt, geh hin, so bei mir da hinten irgendwo im Fluss, Jordan und ja, nichts Besonderes, sieh mal ein bisschen planschen und dann war's das. Was hat Naaman erwartet? Man könnte sagen, er hat was anderes erwartet, weil er sauer wurde, ja? Er wurde sauer. Ich, der Angesehene, komme ich hier zu dir, du kommst noch nie einmal raus. Man erwartet heute, wie heilt man eine Krankheit, wenn man so etwas mit Kräutern was macht oder mit irgendwelchen Hokuspokus-Sachen, ja? Da wird viel Taram gemacht, ja, auch Hände aufgelegt und was weiß ich und alles. Und das kannte Naaman so von den anderen Voodoo oder was weiß ich, wem auch immer, Priestern. So läuft das auch bis heute oft. Und das ist nicht passiert. Und als er dann sich darüber äußert und sagt, ich habe doch bei mir viel angesehene Flüsse und Wässer und Gewässer und was weiß ich noch alles, da muss ich noch nicht hier in dem, was weiß ich hier, von dem mal Leuten hier mal untertauchen. Und da kommen die nächsten Personen in der Geschichte, das sind seine Diener. Und die sagen zu ihm, wie reden sie mit ihm? Könnt ihr euch erinnern? Wie sprechen sie ihn an? Mit? Vater. Diener sprechen ihren Herrn mit Vater und geben ihm Ratschläge. So eine komische Kombination im Deutschen, Ratschläge. Beraten ihn. Ja, na und? Du bist doch schon hier. Und wenn es nicht das ist, was du dir so vorgestellt hast, aber der hat dir ganz klar gesagt, mit einem Satz, geh hin, tu das, bist gesund. Wenn wir schon hier sind, mit dem ganzen Zeug, was wir hier mitgeschleppt haben, mit den ganzen wertvollen Sachen hier, und du hast schon hier das Ort erreicht, was schadet es dir? Und schon zum zweiten Mal reagiert Naaman, indem zu was er steht, zu seiner Überzeugung, die er vorher hatte, wo er andere Götter angebetet hat und da Opfer gebracht hat. Und er ist in einem Land, wo es um ganz anderen Gott geht. Zum zweiten Mal hört er auf Leute, die normalerweise nichts bedeuten müssen. Er hat aber auf sie gehört. Geht hin und tut das. Und die Geschichte endet, nachdem er zum siebten Mal unten im Wasser war und kommt raus und merkt, er ist gesund. Was tut Naaman? Er geht zurück zu Elisa und nimmt alles, wofür er bis jetzt stand, zurück. Die ganzen Götter, die er hatte, er nennt sie auch bei Namen. Er hofft, dass der Gott, den Elisa jetzt hat, ihm nicht böse sein wird. Und er wird jetzt im anderen Tempel funktionieren. Er wird anders sein Gott jetzt mal anpreisen. Jetzt weiß er Bescheid, was richtig und was falsch ist. Und hat also ein bisschen auch Verständnis dafür gehabt, dass Elisa von ihm dafür nichts annehmen wollte. Okay, so viel Geschichte. Jesus erwähnt Naaman mit Namen. Im Neuen Testament. Mitten in seinem Leben. Hier will er über Jesaja-Brief erzählen und erzählt in den Schrift super bekannten Menschen, die sich auskennen und alles wissen, und sagt den Menschen, und jetzt vor euren Augen erfüllt sich das, was in den Büchern, im Jesaja-Brief, in den Rollen drinsteht. Und was steht da hinterher? Und Leute und auch die Schüler in der Schule, wo er dann war und über Gott und über christliche Sachen und Glaubenssachen reden wollte, heißt es, die wurden wütend und haben ihn weggeschickt. Und da fängt Jesus zu erzählen, über Aussätzige im Alten Testament. Zurück zu meiner ersten Frage. Was denkt ihr, warum? Könnt ihr euch das erklären? Was heißt das für mich, wenn ich jetzt die Heilige Schrift mal lese und diese Texte mal lese, wo ich dann sage, wunderbare Sachen. Die geben mir viel. Die stärken meinen Glauben. Die führen mich nach vorwärts. Die helfen mir, fest an Jesus zu klammern. Ich verstehe es alles. Und habt ihr diesen Text bestimmt schon nicht einmal gelesen, oder? Sondern mehrmals. Und habt ihr euch da Gedanken gemacht, ey, was will er denn jetzt hier mit Naaman? Abraham könnte ich verstehen. Die Wandlung bei David könnte ich verstehen. Daniel als Beispiel könnte ich verstehen. Wir haben uns mal Gedanken gemacht über die Kinder, die bestraft wurden, weil sie sich lustig über Lisa gemacht haben. Haben wir auch. Warum? War Gott so hart zu den Kindern? Wenn ich jetzt euch mal fragen würde, oder einfach mal so am Rande, warum kann ich mal sagen, Naaman als Beispiel für unseren Glauben, für mich, für meine Existenz in der Gemeinde? Was würde ich von Naaman, von der Geschichte, die wir gerade so kurz mal erzählt haben, mal lernen? Für meinen Glauben. Bei Naaman sehen wir die Wandlung von einem, der komplett nichts von Gott wissen wollte, seine eigenen Götter hatte, die hat er auch vergöttet. Ja, und kommt zu einem Punkt, wir nennen das Geschichte mit Happy End. Zu dem Punkt, wo er sagt, Elisa, nur dein Gott und kein anderer mehr. Ich will hoffen, dass der Gott mir nicht böse wird, dass ich die ganze Zeit für andere Götter da war. Dass ich die anderen irgendwo mal gepriesen habe. Dass ich für die gelebt habe, da Opfer gebracht habe. Regelmäßig. Und das war alles Fehler. Wir haben jetzt die Betrachtung über den Glauben. Quartalsmäßig, wir lernen manchmal hier Quartal, 7 Jahre wieder oder was weiß ich noch alles. Inwieweit gibt mir das, was wir jetzt im Römerbrief lesen? Oder vorher hatten wir so Ähnliches im Galaterbrief. Jetzt haben wir den Naaman, werfe ich hier noch rein. Was lernen wir da draus für unseren Glauben? In welche Phase von dem, was Naaman durchmachen musste in der kurzen Geschichte seines Lebens, stehe ich? Trotz meinen 10, 20, 30, 40, 50 Jahren in der Gemeinde und Wanderung mit Gott, wo stehe ich? Jeder fragt sich das oder auch nicht. Wo stehe ich mit meiner Überzeugung, mit meinem Glauben auf meinem Weg zu dem ewigen Kanaan? Entwickelt sich mein Glaube so wie bei Naaman bis zu dem Punkt? Oder stehe ich noch in dem Zweifel, wo vielleicht nicht schlecht wäre, dass ich so ein junges Mädchen an meiner Seite hätte? Oder meine Diener, die ich mich, müssen mich nicht mit Vater mal ansprechen, Freunde, Geschwister. Wo stehe ich mit meinem Glauben? Wir können noch so lange und noch so viel über unseren Glauben in der Betrachtung reden oder in der Predigt oder im Bibelstudium oder wo auch immer. Aber glaubt mir, wir oder jeder für sich fragt sich, wie stark mein Glaube ist. Die Bibel sagt mir, durch meinen Glauben, je stärker, umso besser, bekommst du alles. Stimmt's? Durch den Glauben, geschenkt, bekommen, aus Gnade. Wir glauben nur. Wenn meine Überzeugung und mein Glaube stark ist, bin ich bereit oder kann ich das oder jenes überwältigen. Werde ich nicht schwach und falle ich nicht um. Wie stark ist mein Glaube? Wie viele Geschwister saßen neben mir von links oder rechts oder hinten oder vor mir, die heute nicht da sind? Und die sind nicht gestorben. Schlimmer noch, wie viele Geschwister saßen hier und arbeiten jetzt gegen uns, gegen die Überzeugung oder Gemeinschaft. Wussten wir nicht. Wie viele? Wo die Bibel sagt, Leute, Geschwister, die mal in der Gemeinde waren und gingen weg, werden die größten Schwierigkeiten haben, um wieder zurückzufinden. Und da sind noch nie einmal die Schafe in oder Wölfe in Schafspelzen. Weil es so ist. Wenn wir jetzt so mal nehmen, Geschwister, die da sind und dann für die Zeit nicht da sind, was wir heute auch gelesen haben, 30 Jahre nicht in der Gemeinde gewesen. Und dann hatte jemand noch so eine Chance gehabt, 30 Jahre einfach mal weg von Gott zu bleiben, weil der angeblich starke Glaube doch nicht so stark war. Oder wir sagen, wir sind dessen nicht würdig. Mir fehlt jetzt die Liebe oder mir fehlt ganz was anderes. Könnt ihr die Geschichte von den ersten Engeln, die gefallen sind, die Satan unterstützt haben in der Rebellion im Himmel, die dann zurückkommen wollten, aber Satan hat sie so überzeugt, dass das, was die getan haben, nie im Leben vergeben wird von Jesus. Und da gingen die mit. Dasselbe war beim Judas. Er konnte keinen Ausweg. Er wusste nicht. Er nahm sich das Leben. Er suchte die Chance. Aber Satan sagte, nö, es geht nicht. Keine Chance. Naaman ist für uns eine gute Geschichte. Eine schöne Geschichte. Wie gesagt, schon mit Happy End. Dass wir lernen daraus in den Stationen unseres Lebens, je nachdem, wo wir auf welchem Weg, wo wir uns gerade befinden. Und dass wir für uns mal diese Erfahrung mit Gott so stark machen, dass wenn wirklich mal Sturm kommt, Sturm, Tornado oder was weiß ich auch immer, dass wir stark genug sind, um da drin in dem Glauben zu bleiben. Aber glaub mir, die Probleme, die wir in der Gemeinde haben, intern, mit Geschwistern, die abfallen, die nicht kommen, die zweifeln, die andere Wege suchen, weil sie sich enttäuscht fühlen oder von Geschwistern, von Brüdern, vom Prediger, von wem auch immer, weil wir uns an Menschen orientieren und dann nicht mehr da sind, weil wir uns verletzt fühlen, verpassen wir die Möglichkeit. Da können wir noch so lange bei uns in der Betrachtung mal über den Glauben lernen und die Überzeugung haben, so ist es, so wie Abraham. Gut. Dann machen wir so wie Abraham. Und dann haben wir die Möglichkeit, bei Gott zu bleiben. Es soll keine traurige Geschichte sein. Es ist eine schöne Geschichte. Aus der Bibel. Ein Text nur rausgenommen aus dem Neuen Testament. Wir lesen gerne im Neuen Testament. Ist irgendwie einfacher. Ja, die Evangelien mal zu lesen und da drinnen mal zu stöbern und sagen, oh, das muntert auf. Das wollte ich mit dem einen Text heute. Nur zum Nachdenken. Je mehr wir uns Gedanken über unseren Glauben machen, umso besser. Dann wird es. Je mehr wir uns mit beschäftigen, ja, dass wir merken, letztendlich zählt das, was Jesus sagt, das Wichtigste ist die Liebe. Mit der Liebe können wir alles decken. Ja? Steht in mir auch geschrieben. Ich will keine Texte rausnehmen. Ja? Du liebst über alles deinen Gott und deinen Nächsten. Und alles andere wird sich regeln. Ja, da werden auch keine Probleme mit den Gesetzen, mit den Geboten haben oder was weiß ich noch alles. Das wird einfach da sein. Da werden wir nicht darüber diskutieren oder streiten oder was weiß ich was auseinandernehmen. Ja? Oder auch scheitern. Ja, weil wir damit auf einmal ein Problem mit der Schöpfung haben oder sonstige Sachen. Es wird immer mehr. Je mehr wir uns mit Gott und mit unserem Glauben, mit unserem starken Glauben beschäftigen. So. Ich wünsche mir, dass wir das so ein bisschen mal verstanden haben, worum es mir heute ging. Dass so wie Naaman seine Station machen musste, wenn wir jetzt am Ende sind und sagen, wir sind jetzt an dem Punkt, wo Naaman zum Schluss nur für Gott da sein wollte, nur Gott gelobt hat, ja, und sagte, und alles ob heute nur für Gott, vor dir den richtigen Gott, habe ich erkannt schon zu meiner Taufe und alles kann mich nichts mehr erschüttern. Super. Dann ist ja gut, dann will ich gerne mal hoffen, dass wir uns zu Situationen auch mal treffen, wo es vielleicht nicht so richtig läuft, aber trotzdem, wir orientieren uns nicht an uns, an Menschen, und nicht für die Menschen sind wir dann da, sondern nur für Jesus. Und wir beten immer auch dafür, dass wir die Zeit, wenn es soweit ist, dass wir immer hier, wenn wir da sind, immer Gottes Segen spüren und empfangen können. Das ist das Wichtigste für uns. Und das finde, dass wir da drin bleiben, uns nicht erschüttern lassen, auch wenn es schwierig wird. Das ist so der Punkt, der sich vielleicht mal Jesus umwünscht. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso er Naaman erwähnt hat. Guckt euch mal, dass auch aus dem Nichts sich was entwickeln kann. Jemand, der dann eine Überzeugung hat. Und viele andere Beispiele, wie wir an Petrus oder Thomas oder wen auch immer mal haben. Ja? Das Wichtigste ist dabei, bei Jesus zu bleiben. Keine Menschen, die werden mir nicht helfen. Nutzen kann ich das. Ein Rat von einem Mädchen, von einer Sklavin, von meinen Dienern, die mich Vater nennen oder wie auch immer. Aber das Wichtigste ist immer dieser Blick auf Jesus. Da kann ich meinen Glauben stärken und das kann mir helfen in den schwierigen Zeiten. Und dass wir das auch für uns mal erleben, das wünsche ich euch und mir auch. Amen.